Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Hexen, Zaunreiten, Runenzauber und nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten, ich bin Autorin, Hexe, Wölver und Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online die schamanisch-magischen Wege Europas. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigene spirituelle Verbindung zu entdecken und ihre Bestimmung zu finden, verwurzelt im Hier und Jetzt, in der Welt, die uns alle umgibt. Zu Beginn dieser Woche flackerten über meinem Haus in der Nähe von Bremen in sternenklarer Nacht die Nordlichter. Ein seltener Anblick hier bei uns. Es war eiskalt draußen, das Gras war hart gefroren und trotzdem stand ich die ersten Minuten sogar barfuß und im Schlafanzug draußen und starrte fasziniert auf das grüne Flackern. Es war, als hätte der Himmel selbst das Tor zu einem Kraftort geöffnet. Schnell wurde es mir dann doch zu kalt und ich zog mich erstmal kuschelig warm an. Und ich weiß nicht, wie lange ich danach noch draußen stand und dem himmlischen Spektakel zusah. Aber eine Stunde war es bestimmt. Ich fühlte mich so von diesem Erlebnis beschenkt, beseelt. Von Kursteilnehmerinnen aus Baden-Württemberg, dem südlichen Bayern und sogar aus der Schweiz weiß ich, dass sie die Nordlichter ebenfalls noch mit bloßem Auge wahrnehmen konnten. Hast du auch die Nordlichter am Beginn dieser Woche gesehen? Oder hast du überhaupt schon mal Nordlichter gesehen? Jetzt gerade sitze ich hier, draußen glitzert der Raureif in der Sonne und ich erinnere mich an diese Nacht, an all die Energie, die in diesem Sonnensturm steckte und an die unwirkliche Schönheit, die in diesem Moment lag. Und wie viel unglaublicher muss dieser Anblick für die Menschen früherer Zeiten gewesen sein. Kein Wunder, dass man sie unter anderem in Schottland und Irland auch für tanzende oder manchmal auch für kämpfende Feen gehalten hat. Mir gefällt besonders die Idee, dass die Nordlichter der Glanz der tanzenden Feen, der Lichtalfen und der leuchtenden Ahnen sind und dass sie uns so einen Gruß oder vielleicht sogar ihren Segen aus der Anderswelt schicken. Es passt auch deshalb so gut, weil in zahlreichen Mythen die Feen und Alfen eng mit der Sonne verknüpft sind und auch die Nordlichter selbst ja von der Sonne verursacht werden. Für mich persönlich haben die Nordlichter daher immer etwas Feenhaftes an sich, auch wenn es natürlich zahlreiche weitere Mythen dazu gibt und ich natürlich auch die eigentliche Ursache kenne. Aber dennoch, für mich sind die Nordlichter das Licht, der Tanz der Feen. Und genau dieser Zusammenhang lässt mich heute auch an meine kommenden Reisen in 2026 denken. Insbesondere an das Hexenkraft-Retreat in Schottland, bei dem wir uns intensiv mit Feen, Elfen, Alfen und Ahnen beschäftigen. Und natürlich mit Hexenkraft. Und gerade jetzt, am Beginn dieses Jahres, ist für mich die Zeit der Planung dieser und anderer Reisen. Bist du auch noch dabei, dein Jahr oder eventuelle Reisen zu planen? Oder bist du schon ganz und gar sortiert, ganz organisiert? In dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Reisen zu Kraftorten vor deiner Haustür oder in der Fremde deine Magie, deine Kraft und deine Verbindung zur Welt stärken können. Dazu möchte ich dir ein bisschen von mir selbst erzählen, von dem, was ich erlebt habe und von dem, was Reisen an besondere Orte für mich bedeuten. Reisen, egal ob nach Schottland, Irland oder auch in die Alpen, sind für mich immer ein bisschen so etwas wie spirituelle Pilgerfahrten oder Studienreisen. Ich erlebe, wachse, lerne und werde durch Begegnungen mit Menschen, Orten, Mythen und Geistern. Auf Reisen spüre ich Kraftlinien und Orten nach. Ich begegne Naturgeistern, Elfen, Feen und merke dabei immer wieder, wie sehr bestimmte Orte das magisch-schamanische Wirken einfach leichter machen, es zugänglicher machen und man besser ins Spüren kommt. Ohne Frage liebe ich die Landschaft hier bei mir vor der Haustür. Die Rehe, Hasen, Eulen und Füchse, die ich häufig sogar einfach vom Fenster aus sehen kann, die Großsteinanlagen in meiner Umgebung, den Fluss, der nur wenige hundert Meter von mir entfernt durch das Naturschutzgebiet fließt, oder das magische Teufelsmoor, das auch nicht weit entfernt von hier ist. Und dennoch zieht es mich immer wieder auch in die Ferne. Mich ganz persönlich, vor allem nach Schottland, Irland, Island, Schweden, Norwegen. Obwohl ich also hier, wo ich lebe, zu Hause und verwurzelt bin, reise ich dennoch sehr gerne in andere Gegenden. Manchmal ist es einfach leichter, dort in der Fremde besondere, initiierende Erfahrungen zu machen und die Horizonte zu weiten. Vielleicht, weil der Alltag von einem abfällt, weil die Umgebung durch ihre Fremdheit eine inspirierende Wirkung hat, weil bestimmte Kräfte und Geister an diesen Orten besonders kraftvoll sind oder weil sie sich zumindest so anfühlen. Gewohntes und Altbekanntes wirkt oft weniger intensiv und eindrucksvoll als das Fremde. Ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Ich bin hier in Norddeutschland aufgewachsen, mitten im Megalithkulturland. Vor dem Rathaus meines Dorfes liegt seit vielen Jahren ein großer Schalenstein und auf meinem Schulweg lag ein voll erhaltenes Hünengrab. Ich bin dort als Teenager jeden Tag vorbeigekommen. Schon als Schulkinder waren wir an diesen Orten. Wir haben Feuersteine auf Feldern gesammelt und Grabhügel in der Umgebung besucht. Ich kannte die Geschichten und Erzählungen dazu. Doch vielleicht, weil ich hier aufgewachsen bin und mir diese Plätze alle so vertraut waren, habe ich sie als Kind und Jugendliche kaum als etwas Besonderes wahrgenommen. Sie waren einfach Teil meines Zuhauses, meiner Heimat, meines Lebens hier. Sie gehörten auch energetisch einfach zum Hintergrundrauschen, das mir so vertraut war. Und das, obwohl ich schon immer, solange ich denken kann, magisch, spirituell interessiert und offen war. Erst auf meinen Reisen nach Schottland bin ich dann ganz bewusst und ohne das vertraute Heimatgefühl in Steinkreisen und auf Hügelgräbern gewesen. Und diese Erfahrungen haben mich ganz neu sensibilisiert für die Kraft, für die Magie, aber vor allem auch für die Geister, so dass ich sie heute auch hier in meiner vertrauten Umgebung viel leichter spüren und wahrnehmen kann. Bei meinen ersten Besuchen in Schottland war ich schon schamanisch zaunreitend unterwegs. Und einige der Orte, insbesondere in Schottland, haben dennoch unglaubliche Prozesse bei mir ausgelöst, energetische Türen für mich geöffnet und einfach meinen Weg geprägt. Denn hier in der Fremde habe ich an diesen Plätzen Tore wahrgenommen, Energielinien, Geistwesen, Ahnenkräfte, Elfen, Alfen, Holde. Und was noch beeindruckender war, nach meiner Rückkehr konnte ich dieselben oder ähnliche Kräfte und Wesen auch hier viel leichter spüren und aus dem Gesamtrauschen herausfiltern. Eine besondere Rolle bei all dem spielen die sogenannten Kraftorte. Doch was sind eigentlich Kraftorte? Meiner Ansicht, meiner Erfahrung nach sind Kraftorte magische Plätze, an denen besondere Energien spürbar sind. Oft sind sie besonders schön in der Natur gelegen. Eine eigene Kraft wird dann schon in der Landschaft und in der Umgebung sicht- und spürbar. Um besagte Plätze ranken sich dann auch gerne lokale Legenden und es wurden außergewöhnliche heilige Gebäude errichtet, wie zum Beispiel der Steinkreis von Stonehenge. Jenen Orten werden dann magische oder heilsame Wirkungen zugesprochen. Es gibt Geschichten über Feen oder Elfen. Feinfühlige Menschen spüren dort subtile Energien und gelegentlich hält sich magisches Brauchtum, wie zum Beispiel an einigen heiligen Quellen, an Wunschbrunnen oder Feenhügeln, über viele, viele Jahrhunderte. Menschen besuchen Kraftorte unter anderem, um sich mit diesen Energien zu verbinden, um neue Kraft zu finden oder um Vision, Anleitung und Erkenntnis aus der Anderswelt zu erhalten. Bekannte Kraftorte mit großer Anziehungskraft sind dabei häufig wahre Touristenmagneten, an denen man nur selten alleine ist. Doch es gibt auch zahlreiche Plätze, die kaum besucht oder nur wenig bekannt sind. Kraftorte können spürbare Tore in die Anderswelt sein. Subtile Energien sind dort deutlicher wahrzunehmen und es fällt leichter, schamanisch zu reisen oder Kontakt zu Naturgeistern aufzunehmen. Wie sich die Energie eines solchen Ortes anfühlt, kann sehr individuell sein. Ein Ort kann für eine Person angenehm und stärkend sein, während eine andere Person hier gar nichts wahrnimmt oder sich vielleicht sogar unwohl fühlt. Oft ist es die außergewöhnliche Schönheit dieser Orte, von denen die Menschen sich angezogen und fasziniert fühlen. Alte Siedlungsplätze wie Felsenburgen, Brochs etc. liegen ebenso wie Grabhügel, Menhire, Dolmen und Steinkreise oft an Kraftorten. Ungewöhnliche, Natürliche Felsformationen, Wasserfälle, besondere Berge, Quellen oder auch ein einzigartiger Bewuchs können Erkennungszeichen für mögliche Kraftorte sein. Wer sich beim Besuch von bekannten Kraftorten Zeit nimmt für die Wahrnehmung, der entwickelt mit der Zeit auch ein Gespür für diese Plätze. Je öfter und intensiver man dies macht, umso leichter wird es sie auch anderswo zu erkennen. Die Isle of Skye in Schottland zum Beispiel ist unter anderem bekannt für die Fairy Pools, die besonders im Sommer tagsüber regelrecht mit Besuchern überlaufen sind. Doch wer gelernt hat, Kraftorte zu spüren und es wagt, diesem Ruf, diesem inneren Ruf zu folgen, der findet geheime Fairy Pools auch anderswo und hat sie dann ganz für sich und das auch mitten in der Hochsaison. Die Energien an Kraftorten können ganz unterschiedlich sein und manchmal wechseln sie sogar drastisch mit den Tages- oder den Jahreszeiten. Ich möchte diese Folge nutzen, um über ein paar Kraftorte zu erzählen, die ich selbst schon häufiger besucht habe. Dazu gehören zum Beispiel die Clava Cairns in Inverness. Diese sind ein außergewöhnlich gut erhaltener Komplex prähistorischer Grabhügel und Steinkreise aus der Bronzezeit. Sie sind circa 4000 Jahre alt und dienten als rituelle Stätten, aber auch als Bestattungsort. Die Clava Cairns bestehen aus drei großen Grabhügeln: den Cairns mit zentralen Kammern, die von Steinkreisen umgeben sind, sowie einigen kleineren Anlagen. Sie sind bekannt für ihre Ausrichtung am Stand der Sonne. Am kürzesten Tag des Jahres zur Wintersonnenwende fällt das Licht der untergehenden Sonne direkt durch die Gänge in die Grabkammern. Ich empfinde die Clava Cairns als Kraftort von ganz besonderer und vor allem von aufbauender Energie. Dieser Ort fühlt sich sehr stärkend, tröstend und verbindend an. Mit zunehmender Dämmerung kann es passieren, dass die Stimmung etwas ruhiger dort wird und auch ein bisschen düsterer, aber für mich immer noch freundlich. Die Clava Cairns gehören energetisch mit zu den stärksten Orten. Ich habe schon oft erlebt, wie Reisegruppen, auch gänzlich unspirituelle, die nach einem Besuch des in der Nähe gelegenen Culloden Battlefields eher gedrückter Stimmung waren, plötzlich innerlich wieder aufgerichtet und getröstet waren, wenn sie einige Zeit bei den Clava Cairns verweilen durften. Und dass ein Ort eine solche Wirkung auf Menschen hat, die jetzt nicht mit dieser Idee schon dahin kommen, das finde ich wirklich außergewöhnlich. Hast du so etwas auch schon einmal erlebt? Kennst du Orte, die einfach so deine Stimmung verändern oder heben und einen Ort, der dir den Rücken stärkt? Ebenfalls ganz in der Nähe der Clava Cairns existiert ein gut besuchter sogenannter Clutie Well. Dabei handelt es sich um eine magische Quelle. Hier kann man ein Kleidungsstück oder ein Stück Stoff opfern, um Gesundheit für sich oder für einen anderen zu erbitten. Dazu muss das Kleidungsstück, das dem zu Gesundenen gehört, in der Quelle nass gemacht werden und dann in der Nähe aufgehangen und dort gelassen werden als Opfergabe an die Orts- und Quellgeister. Es ist ein kraftvoller, aber nur bedingt freundlicher Ort, wie ich sagen muss. Die Atmosphäre dort hat etwas Gespenstisches, was wohl an den vielen Lumpen liegt, die dort hängen und die eben Leid und Krankheit enthalten. Wenn du mal an so einen Clutie Well kommst, die gibt es an verschiedenen Orten in Schottland und auch in anderen Gegenden, dann denk bitte daran, nur Stoffreste dort zu lassen, die auch schnell verrotten. Also keine Synthetik, kein Plastik, sonst hängt das da ewig. Denn die Idee ist natürlich, dass die Krankheit verschwindet, während das Stück Stoff verrottet. Und wenn wir unsere heutigen modernen Materialien mit Synthetik und so weiter da in die Bäume hängen, dann ist das erstens natürlich für die Landschaft ein Problem. Und grundsätzlich, das verrottet halt auch nicht oder nicht so schnell. Also von daher nimm am besten dünne Streifen, Naturmaterial, das geht am schnellsten. Manche Kraftorte, so habe ich das erlebt, können energetisch auch so aufregend sein, dass die Energie einen danach kaum schlafen lässt. So besuchte ich vor einigen Jahren ebenfalls in Schottland eine Sammlung von Cup-and-Ring-Marks, kreisförmigen Felsritzungen, die mich überraschend energetisch so stark aufluden, dass ich in der Nacht darauf kein Auge zumachen konnte und übervoll mit Energie war und die verrücktesten Träume hatte. Später habe ich dann gelernt, solche starken Energien auch bewusst wieder abfließen zu lassen, so dass ich nur das behalte, was ich auch gerade brauche. Das Eintauchen in die Energien eines Ortes, die Kontaktaufnahme mit den Geistern eines Ortes und das Spüren der besonderen Kraft eines Ortes sind ein wichtiger Teil des Seyðr, des nordischen Schamanismus. Eine für mich überraschende Entdeckung dahingehend war auch der Besuch an einer der vielen Schiffssetzungen auf Gotland in Schweden. Die Schiffssetzung Tjelvars Grab stammt aus der jüngeren Bronzezeit und war für mich auf faszinierende Weise mit Kraft und Weg der Sonne verbunden. Nicht nur mit der materiellen Sonne am Himmel, sondern vor allem auch mit der mythischen Reise der Sonne durch die Dunkelheit, mit einem Schiff, durch das jenseitige Meer hin zu einem neuen Sonnenaufgang. Hier erlebte ich die Sonne sehr stark als Quelle der Seelenkraft und als Begleiterin durchs Jenseits. In den altnordischen Quellen wird von der magischen Praxis des Utiseta berichtet. Übersetzt bedeutet Utiseta draußen sitzen. Es war eine magisch-schamanische Praxis, bei der draußen außerhalb menschlicher Behausung und Siedlung an Kraftorten Kontakt gesucht wurde zu Göttern, Geistern und Ahnen. Einsame Kraftorte in der Natur, Grabhügel, manche verlassene Siedlungsplätze oder meiner Erfahrung nach auch und besonders Steinkreise sind geeignet für das Utiseta, das draußen sitzen und das sich verbinden mit dem Land und seinen Geistern, aber auch für die Kontaktaufnahme zu den leuchtenden Ahnen, zu den Alfen und Feen oder zu göttlichen Kräften. Ebenfalls in Schottland habe ich vor einigen Jahren während eines Utisetas in einem Steinkreis erfahren, wie genau sich meine schamanischen Basiskurse verändern müssten. Genau dort erhielt ich aus der Anderswelt von Geistern, Göttern und Ahnen den entscheidenden Impuls, damit mein erstes Buch Nordischer Schamanismus, der Ruf der Geister und meine Zaunreitenkurse zu dem werden konnten, was sie heute sind. Ein lebendiger und zeitgemäßer Pfad mit tiefen Wurzeln in nordeuropäischer Überlieferung und Brauchtum. Eine Teilnehmerin einer vergangenen Schottlandreise berichtete davon, dass sie dort, also in Schottland, zum allerersten Mal nachts im Traum fliegen konnte. Für sie war dies eine starke und initiatorische Erfahrung, und als sie am nächsten Morgen davon erzählte, standen ihr die Tränen in den Augen. Vor Berührung, vor Rührung und mir dann übrigens auch. Manchmal werden Kraftorte von Geistwesen gehütet, die für den alltäglichen Blick erstmal unsichtbar sind. Und dennoch haben sie einen großen Einfluss auf die materiellen Gegebenheiten eines Ortes. Es macht viel Sinn, sich mit ihnen gut zu stellen und sie nicht zu verärgern, besonders wenn man zum Beispiel im Urlaub auf gutes Wetter hofft oder auch, wenn man im eigenen Zuhause Frieden, Gesundheit und Wohlstand erhalten möchte. Während eines Winteraufenthalts in Island auf der wunderschönen Halbinsel Snæfellsnes hatten wir die ersten Tage nach unserer Ankunft wirklich schreckliches Wetter und laut Vorhersage ohne die geringste Chance auf Besserung. Und wenn man den Sagen glaubt, dann wird die Halbinsel Snæfellsnes von Baldur gehütet, der ein Nachfahre von Riesen sein soll. Ganz in der Nähe unseres Ferienhauses befand sich dann eine riesige, aber schon moderne Baldur-Statue. Und wir entschlossen uns dann, dieser kleine Geschenke zu machen. Einzelne Muscheln, ein Lied, ein winziger Schluck Whisky und all das eben in seinem Namen. Und es dauerte keine 24 Stunden und das Wetter wurde regelrecht traumhaft und wir hatten eine fantastische Zeit dort. Kraftorte finden sich natürlich überall auf der Welt und ganz sicher auch direkt in deiner Nachbarschaft. Es macht wirklich viel Spaß, sie zu suchen und zu entdecken und ihre Geschichte zu erfahren. Und Kraftorte können dabei nicht nur in der Natur entdeckt werden, sondern auch selbst geschaffen werden. Als temporärer heiliger Raum in der magisch-schamanischen Praxis, dauerhaft im eigenen Wohnraum oder auch als heilige Hain oder Tempel. Regelmäßige magisch-schamanische Praxis zum Wohle am immer gleichen Ort kann diesen mit der Zeit verändern und zu einem Kraftort werden lassen. Ein Ahnentisch im Wohnzimmer oder ein Feuerplatz im Garten können sich ebenso zu starken persönlichen Kraftorten entwickeln. Unterstützen kann man dies zum Beispiel mit Steinsetzungen, bestimmten Gegenständen, achtsamen Verhalten oder eben einem Ritual der Weihe. Es ist schon etliche Jahre her. Damals war mein Seelenflug- und Ritualzimmer noch gleichzeitig mein Gästezimmer. Besucher, die in diesem Raum schliefen, selbst wenn sie weder etwas von meiner Praxis wussten, noch besonders viel davon gehalten hätten, wenn sie es gewusst hätten, berichteten einstimmig, nachdem sie dort übernachtet haben, dass sie dort besonders gut schliefen, wunderbar träumten und sogar körperliche Beschwerden über Nacht verschwanden. Heute habe ich für meine Kurse und Jahreskreisfeste bei uns am Haus einen heiligen Kreis und einen kleinen Tempel errichtet, der mit der Zeit und den vielen Ritualen, die dort stattfanden, zu einem spürbaren Kraftort geworden ist. Das Herrenhaus, in dem im letzten Jahr und auch im Herbst diesen Jahres mein Hexenkraft-Retreat stattfindet, ist auch so ein Kraftort. Er hat eine einzigartige, freundliche Atmosphäre und schon bei meinem allerersten Besuch dort fühlte ich mich auf eine sehr besondere Weise vom Haus und von seinem guten Geist umarmt und getragen. Ich besuche wirklich viele alte Häuser und ich weiß sehr genau, das ist wirklich nicht selbstverständlich. In Schottland sind viele Kraftorte mit dem leuchtenden Volk, den Feen oder Elfen verknüpft. Ebenso ist die Geschichte der weisen Frauen und Männer, der Hexen, magisch wirkenden, eng mit den Feen verbunden. Lesen wir Berichte und Erzählungen aus den letzten Jahrhunderten über die Seherinnen, die Hexen und Zauberleute aus Europa, dann wird eines schnell klar: Keine Magie ohne Geister, kein Zauber ohne die Unsichtbaren. Darum sage ich so gern: Die Hexe ist die Schamanin Europas und die Alfen, Elfen, Feen, Hollen oder Holden sind ihre Verbündeten. Vor ein paar Jahren wurden wir in Schottland mit der ganzen Familie und samt Hund auf einen Feenhügel entführt. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, wir wurden von den Feen geführt. Diese Erfahrung ist auch heute noch im Rückblick eine der seltsamsten und unerklärlichsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wir waren einige Tage zu Gast in einer Gegend, die für ihre Feen bekannt war. Bevor wir dort ankamen, war uns dies allerdings nicht wirklich bewusst. Es war eigentlich nur eine Zwischenstation. Wir hatten dort nur für wenige Tage ein Ferienhaus gebucht, weil es so günstig auf unserem Rückweg zur Fähre lag. Und dort gab es einen sogenannten Feenhügel. Ich habe mir, nachdem wir dort angekommen waren, Fotos davon im Netz angesehen und mir erschien das Ganze eher ein bisschen albern. Die Dekoration und kleine Türchen überall. Es sah für mich so ein bisschen nach einem Kinderspiel aus. Aus diesem Grund entschieden wir uns, nach dem Abendessen einen anderen Hügel zu besuchen. Für ein paar schöne Landschaftsbilder und einen ausgedehnten Spaziergang mit unserem Hund. Wir gaben die Adresse des Fotospots im Navi ein, fuhren los und kamen ohne Probleme am Zielparkplatz an. Wir begannen dann dort unseren Spaziergang und es kam uns etwas seltsam vor, aber die Umgebung stimmte nicht ganz mit dem überein, was wir erwartet hatten. Eigentlich gab es dort viel zu viele Bäume und auch zu wenige Besucher. Aber egal, wir folgten dem Wanderweg wie vorgesehen und plötzlich tauchten überall Warnschilder auf. Achtung, Feen! Und dann Schnitzereien, kleine bemalte Türchen an Bäumen, kleine Stoffstreifen, die in den Bäumen hängen. Und trotz Navi und etlichen Kilometern Unterschied zwischen dem Feenhügel und unserem geplanten Fotostopp waren wir auf besagten Feenhügel gelandet. Und obwohl hier an einigen Stellen die etwas alberne Feendekoration herumstand, war der Hügel selbst ein magischer, ein fantastischer Ort. Riesengroße Stechpalmen, Holunder, Weißdorn und andere typische Feenpflanzen wuchsen hier üppig. Die Stimmung war friedlich und magisch. Laut lokalen Legenden lebt hier ein großes Feenvolk im Hügel, dem offensichtlich auch heute noch Gaben gebracht werden. Manche ernst gemeint, manche auch eher scherzhaft, aber auf jeden Fall kraftvoll. Im 17. Jahrhundert schrieb ein Bewohner dieses Ortes ein Buch über Feen und den Glauben an Feen in Schottland. Die lokale Überlieferung glaubt, dass die Feen nicht einverstanden waren mit seinen Enthüllungen und ihn daher entführten und zu sich holten. Er soll noch heute als eine der Feen in diesem Hügel leben. Das Buch, das er schrieb, hatte ich zu diesem Zeitpunkt übrigens schon seit einigen Jahren bei mir zu Hause im Regal stehen, ohne es zu lesen. Ich habe damals dieses Erlebnis als deutlichen Wink verstanden, erstens dieses Buch zu lesen und mich zweitens endlich intensiv mit Feen und Elfen zu beschäftigen, was ich seither auch tue. Wenige Jahre später wurde ich auf einem anderen Feenhügel und seither immer wieder und in unterschiedlichsten Landschaften von Alben, Feen und Elfen aufgefordert, über sie zu erzählen und zu sprechen und sogar zukünftig ein Buch über sie zu schreiben. Eine andere Gruppe von Kraftorten, die sich in nahezu jeder Landschaft in Europa finden, sind die heiligen und magischen Quellen. Von den Clwyd Wells, den etwas unheimlichen Heilungsquellen, habe ich ja schon erzählt. Heilige und magische Quellen haben eine lange Geschichte in ganz Europa. Mittlerweile durfte ich schon zahllose heilige Quellen in Deutschland, Irland, Österreich, aber natürlich auch in Schottland besuchen. Ich erlebe ihre Energie als sehr unterschiedlich. Beim letzten Hexenkraft-Retreat haben wir mit der Gruppe eine Quelle besucht, deren Wasser gegen den bösen Blick, Flüche und allerlei Unbill helfen soll. Wir konnten dies sogar live beobachten, da es einer Teilnehmerin, die sich etwas unwohl fühlte nach dem Besuch der Quelle, tatsächlich umgehend besser ging. Die Verehrung von Quellen sowie von besonderen Bäumen oder Bergen wurde übrigens bereits im frühen Mittelalter vielerorts verboten. Man erkannte darin heidnische Überreste und wollte diese unbedingt auslöschen. So verbot zum Beispiel Karl der Große 789 das Anzünden von Lichtern an Quellen. Und im Jahr 731 verlangte Papst Gregor der Dritte, dass man endlich von der Weissagung an Quellen absehen möge. Die Geistwesen, Elfen und Heulen, die man an den Quellen traf oder trifft, gelten häufig als Sehende, Weissagende, Heilende oder auch schicksalsgestaltende Kräfte. Man denke nur zum Beispiel an die Nornen der nordischen Mythologie, die ebenfalls von oder sogar aus einer heiligen Quelle stammen, dem Urdbrunnen, dem Brunnen des Ursprungs. Auch später wurde die Verehrung von besonderen Orten, Bäumen, Quellen, Bergen und so weiter immer wieder in den verschiedenen Gesetzestexten angesprochen und natürlich verboten. Wie man heute sieht, ist dies auf Dauer dann glücklicherweise doch nicht gelungen. Das liegt natürlich auch daran, weil man die Quellen und andere Kraftorte dann später gerne ins christliche Narrativ einband. Heilige Quellen der Heiden konnten so als Marienquellen oder ähnliches Brauchtum überleben. Was ich in den letzten Jahren wirklich mehrfach erlebt und für mich als wahrhaftig erkannt habe: Es gibt für mich ohne jeden Zweifel Kraftorte. Plätze mit besonderer Energie, die einen besonderen Zauber verströmen und auch im Menschen etwas auslösen können. Es gibt Orte, an denen die Grenzen zwischen den Welten besonders dünn oder fein zu sein scheinen und an denen es besonders einfach ist, Kontakt zur Anderswelt zu erhalten. Manche Plätze sind mit speziellen Geistwesen besonders verbunden, mit Ortsgeistern, Göttern, Ahnen, Feen, Alfen, Hollen. Ihre Kraft kann uns helfen, Transformation und Wandel zum Wohle anzustoßen. Sie kann uns inspirieren und segnen. Solche Orte gibt es überall auf der Welt. Wie spürbar sie für uns sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie offen wir in diesem Moment dafür sind, ob ein Ort zu uns und zu unserer aktuellen Stimmung passt, und manchmal auch davon, ob die Kraft oder die Geister eines Ortes uns etwas sagen möchten. Teilnehmerinnen meiner Reisen aus den letzten Jahren erzählen auch immer wieder davon, wie sehr diese Reisen, diese Orte sie geprägt und verändert haben, wie lange sie davon zehren und welche sanfte und transformierende Kraft sie von den Orten und von den Geistern erfahren durften. Es geht also nicht nur mir so, sondern vielen Menschen. Im Jahr 2026 besuche ich wieder mit einer kleinen Gruppe schamanisch wirkender heilige Plätze, alte Burgen, faszinierende Steinkreise, heilige Quellen sowie viele andere Kraftorte in Schottland. Die Seminarwoche steht unter dem Motto Hexenkraft und die Magie besonderer Orte sowie die Verbindung zu Elfen, Alfen und Heulen wird im Zentrum der Woche stehen. Aktuell sind noch ein paar Plätze frei. Falls du also Lust haben solltest, gemeinsam mit mir Schottland, diese Orte und deine eigene Hexenkraft zu entdecken, dann schau einfach auf meiner Website vorbei. Dort sind alle Infos hinterlegt und natürlich kannst du mir auch jederzeit eine Mail an info@tonrita.de dazu schreiben. Und selbstverständlich verlinke ich auch alles nochmal hier in der Beschreibung zur Folge. Wie immer freue ich mich über dein Feedback zur Folge, über Themenwünsche für die Zukunft oder auch über eine Bewertung bei Apple, Spotify und Co. Diese natürlich nur, wenn dir dieser Podcast auch gefällt. Ich wünsche dir eine magische Zeit. Mögen Geister, Götter und Ahnen mit freundlichen Augen auf dich schauen. Tschüss!